Alles lief ziemlich unorganisiert und zwanglos ab. Aber so war es damals beim Internet vor dem Wechseltag auf der Datum auch gewesen. Da das Outernet keinen starren Regeln folgte, war es sehr robust. Solange deine Nachricht mit der richtigen Adresse versehen war, wurde sie auch an der richtigen Stelle abgeliefert. Natürlich gab es auch an Orten wie weiß der Kuckuck wo den einen oder anderen, dem diese Eindringlinge zuwider waren. Denn die Twains waren natürlich auf die eine oder andere Weise auch ein Ausdruck für den langen Arm der Datumregierung, dessen Reichweite nicht von allen befürwortet wurde. Die Regierungspolitik war hinsichtlich der Kolonien in der Langen Erde viele Jahre lang alles andere als eindeutig gewesen. Sie hatte zwischen Feindseligkeit und sogar Ausschluss einerseits und Kooperation und freier Gesetzgebung andererseits gependelt. Derzeit galt die Regel, dass jede Kolonie sich, sobald sie über 100 Menschen zählte, bei der Bundesregierung auf der Datumerde als offizielle Siedlung anmelden musste. Bald darauf war man auf den Karten verzeichnet und die Twains tauchten am Himmel auf und brachten Menschen und Vieh, Rohmaterial und medizinische Versorgungsgüter. Umgekehrt nahmen sie alles mit, was man über die benachbarten Erden hinweg zu den großen, wechselwärtigen Umschlagplätzen wie Valhalla exportieren wollte. Indem die Twains ständig zwischen den alten Vereinigten Staaten und den Welten unter deren Schirmherrschaft verkehrten, bis hinaus nach Valhalla waren es gut 1,5 Millionen Schritte, verbanden sie die vielen Amerikas untereinander und vermittelten ihnen das beruhigende Gefühl, gemeinsam nach derselben Melodie zu tanzen. Viele Menschen in den Wechselwelten wussten allerdings nicht, von welchem Tanz da eigentlich die Rede war und welche Melodie man spielte, weil sie sich vornehmlich um sich selbst und um ihre nächsten Nachbarn kümmerten. Für sie waren die Datum und ihre Vorschriften, ihre Politik und ihre Steuern, Twains hin oder her, ein weit entferntes Gespinst, das immer mehr an Bedeutung verlor. Auch jetzt schauten zwei Leute mit eher misstrauischen Blicken zu dem soeben eingetroffenen Twain empor. »Was meinst du, ob er da oben ist?« fragte Sally. »Zumindest eine seiner Kopien«, antwortete Joshua. »Ohne irgendeine künstliche Intelligenz an Bord können die Twains nicht wechseln. Du kennst diesen Hans Dampf in allen Gassen doch. Er ist gern dort, wo was los ist. Und momentan ist buchstäblich überall was los.« Sie sprachen natürlich von Lobsang. Selbst jetzt wäre es Joshua nicht leicht gefallen, genauer zu erklären, wer Lobsang eigentlich war oder was. Stell dir Gott in deinem Computer, deinem Telefon und in allen anderen Computern vor. Stell dir jemanden vor, der fast die Black Corporation ist, mit ihrer geballten Macht, ihrem Reichtum und ihrer Reichweite, der aber trotzdem ziemlich vernünftig und gütig zu sein scheint, jedenfalls im Vergleich zu den meisten anderen Göttern, ach ja, und der auch noch ab und zu auf Tibetisch flucht. Übrigens ist mir neulich ein Gerücht zu Ohren gekommen, eine seiner Kopien befinde sich auf einer Reise über unser Sonnensystem hinaus, auf einer Art Erkundungsflug ins Weltall. Du kennst ihn ja. Er ist immer sehr vorausschauend. Und die Vorstellung von zu viel Backup existiert für ihn überhaupt nicht. »Dann könnte er jetzt sogar dann überleben, wenn die Sonne explodiert«, erwiderte Sally trocken. »Gut zu wissen. Hast du noch Kontakt zu ihm?« »Nein, nicht mehr. Schon seit 10 Jahren nicht mehr. Nicht mehr seit damals, als er oder die Version von ihm, die sich auf der Datum aufhält, zugelassen hat, dass Madison von einer Rucksackatombombe plattgemacht wurde. Es war meine Heimatstadt, Sally. Wozu ist jemand wie Lobsang gut, wenn er so etwas nicht verhindern kann? Und wenn er es hätte verhindern können, warum hat er es nicht getan?« Sally zuckte die Achseln. Damals war sie gemeinsam mit ihm in die Ruinen von Madison gewechselt. Offensichtlich hatte auch sie keine Antwort darauf. Joshua bemerkte, dass Helen schon ein Stück vorausgegangen war. Sie plauderte mit einigen Nachbarn und hatte ihren, wie es Joshua nach 9 Ehejahren zu nennen pflegte, höflichen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Alarmiert folgte er ihr mit großen Schritten. Sie waren wohl alle erleichtert, als sie das Rathaus erreicht hatten. Sally las den Titel des Stücks von einem handgemalten Plakat ab, das an die Wand geheftet war. »Moby Dicks Rache! Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen!« Joshua konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Es ist wirklich ein tolles Stück. Warte nur, bis die illegale Walfangflotte ihre wohlverdiente Strafe bekommt. Für diese Szene haben die Kinder extra ein paar Brocken Japanisch gelernt. Komm schon, wir haben Plätze ganz vorne. Es war wirklich eine bemerkenswerte Aufführung, gleich von der ersten Szene an, als ein Erzähler in einer salzverkrusteten Öltuchjacke an den Bühnenrand trat und rief: »Nennt mich Ismael! Hallo Ismael! Hallo Jungs und Mädels!« Als der singende Tintenfisch nach der großen Schlussnummer mit einem »Harpune der Liebe« betitelten Lied drei Zugaben geben musste, musste sogar Sally laut lachen.